Willkommen zu einer neuen Folge von Geniale Küchenplanung, dem Küchenfinder-Podcast. Weißt du, du läufst in deinem Leben wahrscheinlich einen ganzen Marathon, nur eben in deiner Küche.
Ja, absolut. Und das meistens völlig umsonst.
Genau. Wir verbringen alle echt unfassbar viel Zeit in diesem Raum. Es ist ja so der Ort, wo der Morgenkaffee gebrüht wird und abends einfach das Leben pulsiert. Aber diese unsichtbare Architektur des Raumes, die raubt uns jeden Tag heimlich physische und mentale Energie. Einfach, weil sie so oft fundamental falsch konzipiert ist.
Das ist echt so der blinde Fleck der modernen Innenarchitektur. Wir lassen uns da extrem oft von rein visuellen Reizen steuern. Da wird dann die spektakulärste Marmoroberfläche ausgesucht oder die teuerste gebürstete Armatur.
Klar, weil es schön aussieht.
Genau. Aber die zugrunde liegende Mechanik des Raumes, also diese physischen und kognitiven Abläufe, die deinen Alltag bestimmen, die wird bei der Planung oft schlichtweg ignoriert.
Und genau diese Mechanik wollen wir heute mal schonungslos analysieren. Wir wollen quasi herausfinden, wie aus einer einfach nur schönen Küche ein hochfunktionaler, stressfreier Raum wird.
Ja, und dafür haben wir eine echt starke Grundlage.
Richtig. Wir haben extrem hilfreiche Infos direkt aus dem Küchenfinder-Magazin. Unter magazin.küchenfinder.com findet man da wirklich alles, was über diese typischen Pinterest-Bilder hinausgeht. Wir schauen uns heute mal so die physikalischen und biomechanischen Gesetze an, die da empfohlen werden.
Was ich daran so spannend finde, ist die Erkenntnis, dass es hier im Grunde um das Design von Lebensqualität geht. Und zwar durch die Vermeidung von Reibungsverlust.
Reibungsverlust ist ein gutes Stichwort.
Ja, weil eine schlecht geplante Küche erzeugt bei jedem Handgriff mikroskopische Friktionen. Eine meisterhaft berechnete Raumgeometrie hingegen, die gibt dir Energie zurück.
Lass uns da direkt mal ansetzen bei dieser räumlichen Reibung. Wenn wir über die Bewegung im Raum sprechen, drängt sich mir da sofort ein Bild auf. Für mich ist eine gut geplante Küche wie das Cockpit eines Piloten.
Schöner Vergleich.
Oder? Ein Pilot muss sich ja in einer Stresssituation nicht abschnallen und 3 Schritte nach hinten gehen, um das Fahrwerk auszufahren. Alles Kritische ist exakt in Reichweite. Und wenn ich koche, sagen wir mal ein komplexes Pastagericht mit 3 Pfannen, dann brauche ich genau diese Cockpit-Ergonomie.
Das Cockpit ist eine hervorragende Analogie. Weil genau wie in der Luftfahrt geht es in der Küche um präzise definierte Aktionsradien. Also, wenn man den Ablauf des Kochens mal organisch betrachtet, bewegen wir uns ja fließend durch verschiedene Phasen.
Stimmt. Wir holen was aus dem Kühlschrank, waschen es, schneiden es.
Genau. Und daraus ergeben sich laut den Experten im Küchenfinder-Magazin diese 5 elementaren Arbeitszonen. Also Vorrat, Aufbewahren, Vorbereiten, Spülen und Kochen.
Und wenn wir jetzt die 3 wichtigsten Zonen nehmen, also den Kühlschrank, die Spüle und den Herd, dann entsteht da dieses berühmte Arbeitsdreieck, ne?
Richtig, das Arbeitsdreieck.
Das Konzept ist ja nicht komplett neu, aber was mich bei der Recherche echt verblüfft hat, ist diese strikte Mathematik dahinter. Die sagen, die ideale Länge einer Seite dieses Dreiecks sollte bei exakt etwa 1,5 Metern liegen. Und der Gesamtumfang darf 7 Meter niemals überschreiten. Warum diese starren Zahlen?
Weil hier einfach die menschliche Biomechanik ins Spiel kommt. 1,5 Meter, das entspricht im Grunde einem großen Schritt und einer leichten Körperdrehung. Du verlagerst deinen Körperschwerpunkt, ohne wirklich ins Laufen zu kommen.
Ah, okay.
Ja, und wenn du diese Distanz auf über 2 Meter streckst, verlässt du diesen stationären Schwerpunkt. Du fängst an zu laufen. Wenn der Umfang von deinem Dreieck jetzt 7 Meter überschreitet, dann legst du bei einem einzigen Abendessen schnell mal 100 oder 200 Meter zurück.
Wahnsinn.
Rechne das mal auf 10 Jahre hoch. Das sind hunderte von Kilometern, die deinen Bewegungsapparat belasten. Ganz zu schweigen von der Unfallgefahr, wenn du mit kochendem Wasser durch den halben Raum navigierst.
Okay, das leuchtet physikalisch absolut ein. Aber ich muss das jetzt mal einem Härtetest unterziehen.
Gerne.
Was ist denn, wenn ich gar nicht den Platz für so ein Cockpit habe? Angenommen, du hast nur eine kleine Stadtwohnung, eine simple, gerade Küchenzeile, so ein klassischer Schlauch. Da gibt es ja keine Dreiecken. Bricht da diese Ergonomie komplett zusammen?
Also geometrisch gesehen bricht das Dreieck da natürlich zusammen, ja? Aber die Logik des Arbeitsflusses, die wird da schlichtweg linearisiert. Und da bringt das Küchenfinder-Magazin einen echt faszinierenden Aspekt ins Spiel.
Welchen?
Es kommt essentiell darauf an, ob du Rechts- oder Linkshänder bist.
Warte mal, Meine dominante Hand bestimmt, wo mein Kühlschrank steht?
Exakt. Wenn du Rechtshänder bist, dann ist dein natürlicher Arbeitsfluss tendenziell von links nach rechts. Du greifst mit rechts, stabilisierst mit links und transferierst die Dinge nach rechts.
Okay, krass.
In so einer linearen Küche baust du also quasi eine auf deine Neurologie abgestimmte Fließbandlogik. Ganz links der Kühlschrank, dann Ablagefläche, dann die Spüle, dann Arbeitsfläche zum Schneiden und ganz rechts das Kochfeld. Der Ablauf bleibt fließend, nur eben auf einer Achse.
Das ist brillant, weil es den Raum an den Körper anpasst. Und diese Idee führt uns direkt zum nächsten Punkt. Was passiert, wenn die Einschränkung nicht durch den Raum, sondern durch den Körper selbst entsteht? Es geht um Barrierefreiheit.
Richtig wichtiges Thema. Universal Design, also die Gestaltung für alle Lebensphasen. Das geht ja nicht nur um Rollstuhlfahrer.
Stimmt, auch das Alter oder eine Verletzung spielen da rein.
Genau, die Geometrie muss flexibel sein.
Starten wir mal mit den harten Fakten, die auf magazin.küchenfinder.com genannt werden. Ein Wendekreis von 150 Zentimetern. Das ist reine Physik, richtig?
Richtig. Das ist einfach der Platzbedarf für einen Standardrollstuhl, um sich um 360 Grad zu drehen, ohne überall anzustoßen. Genauso wie die 90 Zentimeter Breite bei den Türen. Ohne das funktioniert keine der anderen Anpassungen.
Gut, aber schauen wir uns diese technischen Anpassungen mal an. Da ist die Rede von unterfahrbaren Spülen. Wie soll das gehen? Da sind doch Rohre und der Abfluss im Weg. Wo sollen da die Beine hin?
Das löst man heute sehr clever mit sogenannten Unterputz- oder Flachaufputz-Siphons. Anstatt dass das Abflussrohr in der Mitte senkrecht nach unten ragt, wird es sofort horizontal nach hinten an die Wand geführt.
Ah, und verschwindet dann in der Wand.
Genau. Der Raum unter dem Becken wird so komplett freigegeben.
Und das Becken selbst soll wohl auch flacher und nach vorne abgeschrägt sein.
Ja, stell dir vor, du sitzt im Rollstuhl und musst einen schweren Topf Wasser aus der Spüle heben. Wenn das Becken tief ist, hast du einen extrem langen Hebelarm. Das belastet die Schulter enorm. Ein flaches, abgeschrägtes Becken verkürzt diesen Hebelarm drastisch.
Das Prinzip des Hebelarms erklärt auch das mit den Backöfen. Eine klassische Klapptür, die nach unten aufgeht, ist ja wie eine Barrikade, wenn man davor sitzt.
Absolut. Du kommst nicht nah genug ran. Die Lösung ist da eine seitlich öffnende Drehtür auf Brusthöhe. Und der eigentliche Clou ist ein Teleskopauszug mit einer hitzebeständigen Ablage direkt unter dem Ofen.
Damit ich das heiße Blech nicht balancieren muss.
Richtig. Du ziehst es raus und transferierst das Gewicht einfach horizontal auf das Brett darunter. Kein gefährliches Heben mehr.
Leuchtet total ein. Aber ich muss mal skeptisch sein wegen dieser elektrischen Liftsysteme. Da fahren ganze Oberschränke per Knopfdruck runter oder eine Kochinsel fährt 20 Zentimeter hoch. So eine Granitinsel wiegt doch hunderte Kilo. Ist das nicht fehleranfällig?
Das denken viele, aber nein.
Und sieht das dann nicht unweigerlich aus wie in so einem sterilen Krankenhauszimmer?
Diese Skepsis ist verständlich, aber unbegründet. Diese Motoren basieren auf industriellen Linearaktuatoren. Die sind extrem zuverlässig. Und was die Optik angeht, das hat nichts mehr mit Krankenhaus zu tun.
Wie kaschiert man das denn?
Die Hubsäulen der Insel verschwinden hinter teleskopierenden Sockelblenden. Da gleitet eine Blende hinter der anderen hervor. Die Schränke sehen ganz normal und modern aus. Das ist einfach State-of-the-Art-Architektur, die ihre Mechanik nur zeigt, wenn du sie brauchst.
Okay, das beruhigt mich. Wir haben also die Raumgeometrie und Barrieren geklärt. Aber nach dem Kochen kommt ja der eigentliche Albtraum, das Putzen. Die Materialwahl scheint ja echt entscheidend zu sein.
Oh ja, da prallt der visuelle Traum oft extrem hart auf die physikalische Realität. Gerade bei natürlichen Materialien.
Lass uns über Holz und Edelstahl reden. Edelstahl ist doch das Nonplusultra der Profiküche. Warum nicht auch bei mir zu Hause?
Das ist echt ein riesiger Irrtum. In der Gastro geht es um Hitze- und Säurebeständigkeit. Da wird abends oft mit ganz aggressiven Mitteln geputzt. Die Optik ist da völlig egal. In deiner Küche hast du ein Problem mit der Bürstenstruktur von Edelstahl.
Wegen der Fingerabdrücke.
Genau. Du fasst das an, Hautfett bleibt kleben und weil das Metall Licht reflektiert, leuchtet dieser Abdruck extrem auf. Bei Holz ist es ähnlich. Die Poren saugen das Fett aus dem Kochdampf regelrecht auf.
Okay, Edelstahl und Holz sind also raus für den bequemen Alltag. Aber jetzt kommt mein größtes Problem. Ich liebe diese mattschwarzen Designerküchen. Aber laut den Infos auf magazin.küchenfinder.com soll man das ja lassen. Warum?
Tut mir leid, dir das zu sagen, aber es liegt an der mikroskopischen Struktur. Damit eine Oberfläche matt wirkt, muss sie das Licht streuen. Das erreicht man, indem die Fläche mikroskopisch angeraut wird, wie eine winzige Kraterlandschaft.
Oh nein, das klingt nach einer Falle für Schmutz.
Ist es auch. Feiner Fettnebel vom Anbraten setzt sich in diesen mikroskopischen Tälern ab. Wenn du da mit dem Lappen drüber gehst, wischst du eigentlich nur über die Berggipfel. Das Fett in den Tälern verschmierst du nur. Und auf Schwarz siehst du natürlich jeden hellen Staubkorn.
Das heißt, Hochglanzfronten sind physikalisch überlegen, auch wenn man Tapser sieht.
Ja, Hochglanz ist mikroskopisch gesehen eine absolut flache, geschlossene Ebene. Da bleibt der Schmutz obendrauf und du wischst ihn mit einem Ruck weg. Am besten grifflos und dann putzt du am wenigsten.
Okay, meine Träume sind zerplatzt, aber ich spare Zeit. Und bei Geräten, was hilft da?
Flächenbündige Induktionskochfelder und der Pyrolysebackofen.
Flächenbündig verstehe ich, dann gibt es keine Ritzen mehr für Krümel. Aber Pyrolyse, da verdampft man doch einfach extrem heißes Wasser, oder?
Nein, gar nicht. Das ist ein thermochemischer Prozess. Der Ofen wird auf fast 500 Grad erhitzt.
Wow.
Ja, und bei der Hitze brechen die Kohlenstoffbindungen von Fett und Speiseresten auf. Der Schmutz zersetzt sich buchstäblich zu feinster Asche. Wenn der Ofen abgekühlt ist, wischst du die Asche einfach mit einem Tuch raus. Kein Schrubben mehr.
Das ist angewandte Chemie, die mir echt Lebenszeit schenkt. Wahnsinn. Lass uns das mal zusammenfassen. Eine geniale Küche ist also keine Frage von wahnsinnig teuren Materialien.
Absolut nicht. Es ist ein Triumph der durchdachten Planung. Von der Geometrie des Dreiecks über clevere Siphons bis hin zur richtigen Materialwahl.
Und genau diesen analytischen Blick wollen wir dir heute mitgeben. Wenn du das nächste Mal in deiner Küche stehst, schalte mal den Autopiloten aus. Beobachte einfach mal, wie oft du dich streckst, wie deine Wege sind und wie lange du putzt. Mit dem Wissen vom Küchenfinder-Magazin siehst du deinen Raum plötzlich mit ganz anderen Augen.
Genau. Du siehst dann eher Bewegungsvektoren und Materialeigenschaften statt einfach nur Schränke.
Und während du beim nächsten Mal kochen über diese Vektoren nachdenkst, hier noch ein Gedanke zum Schluss. Wir haben ja gesehen, wie extrem Technologie und Architektur schon verschmelzen. Schränke, die runterfahren, Öfen, die sich selbst zu Asche reinigen. Wenn wir das mal ein paar Jahrzehnte weiterdenken, wann wird die Küche eigentlich zu einem komplett autonomen Roboter, der alles selbst macht, sich selbst reinigt und uns gar nicht mehr braucht? Ein verrückter Gedanke, den du beim Gemüseschneiden ruhig mal etwas köcheln lassen kannst.